In der heutigen Folge von der Audiobeweis Spezial dreht sich wieder einmal alles um die Europameisterschaft in Deutschland. Das österreichische Nationalteam ist leider ausgeschieden. Es gab für das Team von Ralf Rangnick eine 1:2 Niederlage gegen die Türkei. Es gilt also einiges zu besprechen und wir tun das heute mit Sky-Experten Marc Janko. Dazu ist Sturm-Graz-Ikone Jakob Janscher zugeschaltet und komplettiert wird die ganze Runde durch meinen wertgeschätzten Kollegen Johannes Hofer.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, dem Videopodcast oder Podcast von Sky Sport Austria, ganz wie Sie wollen. Und damit herzlich willkommen, werte Zuseherinnen und Zuseher oder Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge. Noch heute dreht sich alles um die Europameisterschaft in Deutschland. Das österreichische Nationalteam ist leider ausgeschieden. 1:2 gegen die Türkei verloren und es gibt viel zu diskutieren und das tue ich heute mit Sky-Experten Marc Janko. Servus. Otto. Extra eingeflogen aus Leipzig?
Extra eingeflogen aus Leipzig, ja.
Mit einer also kleinen Kartenstimmung. Dass das Team verloren hat.
Ja, oder vielleicht doch.
Ja, wir wissen es nicht. Vielleicht werden wir auch das klären in der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis Spezial. Und dann freue ich mich auch, eine Ikone von Sturm Graz begrüßen zu dürfen. Jakob Janscher zurück in Österreich, Spieler des ASK Wolfsberg aus der zweiten Liga. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Hallo, grüß euch.
Ja, vielen Dank natürlich fürs Zeitnehmen und dann komplettiert wird die heutige Runde durch meinen hochgeschätzten Kollegen, der rasende Sky-Reporter in Deutschland, Johannes Hofer. Servus, per Auto unterwegs.
Servus von der Autobahn, hallo.
Ja, die Stimmungslage, ich nehme an, ist bei uns allen jetzt nicht gerade euphorisch.
Marc, Tage schwarz,
ja, gut gekleidet, passend zur aktuellen Stimmungslage. Du warst gestern, ich habe es gesagt, im Stadion live mit dabei. 1:2 gab es am Ende die Niederlage gegen die Türkei. Sehr überraschend. Wie sieht es emotional jetzt aktuell bei dir aus? Wie groß ist tatsächlich die Leere, die Überraschung auch?
Ja, ich hab's ja eh gerade erwähnt. Es ist schon ein bisschen Katerstimmung auch bei mir eingekehrt. Ich kann das total gut nachvollziehen, wie sich die Jungs jetzt fühlen. Es gibt meiner Meinung nach schon da auch gewisse Parallelen von der Spielausgangssituation eben damals 2016 gegen Island war ja auch so, dass wir eigentlich gesagt haben, okay, das Spiel werden wir gewinnen, dann sind wir weiter. Und dann ist es ähnlich jetzt auch, wie es jetzt gewesen ist, ein komplett verrückter Spielverlauf gewesen. Du gehst in Rückstand, Türkei in der ersten Minute, ich glaube 54 Sekunden oder 53 Sekunden, und bist eigentlich die komplett spielüberlegene Mannschaft. Und egal mit welchen Experten ich im In- und Ausland vor dem Match gesprochen habe, alle waren überzeugt, dass Österreich weiterkommen wird, inklusive mir natürlich. Dementsprechend ja, war es ein Spiel wirklich zum Vergessen, wo alles gegen uns gelaufen ist, auch wie 2016 gegen Island.
Jetzt hast du gesagt, Europameisterschaft 2016, damals gemeinsam auf dem Feld im Einsatz gegen Island, für beide das vorerst letzte Spiel im Nationalteam für Marc Janko eingewechselt worden, ebenso Jakob Janscher. Inwiefern sehen Sie da Parallelen auch, wie unglücklich diese Niederlage gegen die Türkei zustande gekommen ist?
Ja, unglücklich ist, glaube ich, das richtige Wort, wenn man die ganze Partie jetzt gestern angeschaut hat. Man hat auch gemerkt, glaube ich, bei den Spielern allgemein, dass gerade bei den Interviews nach dem Spiel natürlich alle sehr, sehr enttäuscht waren oder aufgrund dieser Niederlage. Und der Marc hat sich richtig gesagt, man kann natürlich ein paar Parallelen aus dem Spiel gegen Island 2016 ziehen. Und wenn man dann wirklich auch jetzt die ganze Euphorie ein bisschen mitkriegt hat, jetzt nicht nur in Österreich, ich glaube allgemein, die Mannschaft hat jetzt aufgrund der starken Gruppenphase natürlich auch in Deutschland oder weltweit oder europaweit jetzt sicherlich Eindruck hinterlassen. Und dann ist es natürlich schade, wenn man dann halt jetzt als doch klar bessere Mannschaft gegen eine meiner Meinung nach nicht sehr groß aufspielende Türkei-Mannschaft dann 2:1 verliert und aus dem Turnier ausscheidet. Ja.
Jetzt haben wir gehört, Marc Janko war live im Stadion mit dabei. Sie sind nach Österreich zurückgekehrt, haben beim ASK Wolfsberg einen Vertrag unterschrieben in der zweiten Liga. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie haben Sie den gestrigen Abend verbracht? Ganz entspannt, beziehungsweise entspannt ist man ja dann nicht, da fiebert man mit. Das österreichische Nationalteam verfolgt zu Hause mit der Familie oder wie war's?
Wir haben ja um 18:30 Uhr Testspiel gehabt. Gut angesetzt. Das heißt, das ist, ich bin um 20:30 aus der Dusche raus, bin in mein Auto eingestiegen und habe ordentlich Gas geben, muss ich sagen. Also ich hoffe, es hört jetzt da keiner zu, aber ziemlich Gas geben auf der Autobahn, dass ich es dann wirklich rechtzeitig noch nach Hause schaffe. Und zum 1:0 habe ich es nicht mehr geschafft. Also das ist nicht mehr ausgegangen, weil es ja wirklich sehr, sehr schnell gegangen ist. Aber ich habe dann eben fast den ganzen Rest der Partie zu Hause mit dem Schwiegerpapa, mit der Schwiegermama und mit meiner Frau dann verfolgt.
Ja. Ja, Johannes, du bist bzw. warst gestern live vor Ort im Stadion mit dabei, hast danach auch noch Interviews geführt. Wie hast du die Stimmung, diese doch große Enttäuschung auch mitbekommen bei den Spielern, bei den Betreuern?
Ja, es war eine große Leere da. Das war eigentlich das vorherrschende Thema. Und das Ausscheiden war derartig undankbar, weil allzu viel hat sich die Mannschaft ja jetzt irgendwie am Ende nicht vorzuwerfen, bis auf das, dass eben die Chancen nicht gemacht wurden. Aber an dem Einsatz, an dem Willen ist die ganze Geschichte nicht gescheitert gestern. So viel ist auch klar. Die Spieler haben um Worte gerungen. Teils sind sie richtig verweint noch zum Interview gekommen. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, mit dem ÖFB-Präsidenten zu sprechen, der dann letztlich schon auch stolz war auf das, was die Mannschaft geleistet hat jetzt in Deutschland. Diese begeisternde Gruppenphase war ja, wir haben es ja schon angesprochen, ist ja über die Grenzen hinaus irgendwie dann geschwappt. Denn das war schon interessant zu beobachten, so viele ausländische Medienvertreter bei österreichischen Presseterminen habe ich noch nie gesehen. Und jetzt bin ich doch schon einige Jahre mit dem Nationalteam unterwegs. Also das war sehr interessant und sehr groß.
Ja, hochinteressant natürlich, wie sich das Team präsentiert hat. Marc, wäre es eine falsche Aussage von mir zu behaupten, mit Österreich ist das beste Team ausgeschieden? Was ich damit meine, ist die Zusammengehörigkeit auf dem Feld auch. Das finde ich ist etwas, was dieses Team unglaublich auszeichnet.
Ich weiß es nicht, ob es das beste Team ist, aber auf jeden Fall eins der besten Teams. Also Spanier gefallen mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut, auch als Mannschaft, nicht nur individual, taktisch oder technisch. Dementsprechend gibt es auch noch andere Mannschaften, aber du hast das vollkommen richtig gesagt. Also das ist auch etwas, einer der Gründe meiner Meinung nach gewesen, warum einfach diese Mannschaft so begeistert hat, weil auch sofort der Funke übergesprungen ist, weil jeder auf den Rängen, egal ob gegnerischer Fan oder neutraler Fan oder heimischer Fan, erkannt hat, da ist wirklich eine Mannschaft am Feld. Und Vincenzo Montella hat es ja auch vor dem Spiel auch gesagt, dass die Österreicher eigentlich untypisch für die Nationalmannschaft wie eine Clubmannschaft agieren, weil sie einfach schon diese Automatismen drin haben, diesen Zusammenhalt haben und so spielen, als ob sie tagtäglich miteinander trainieren würden, das ganze Jahr ein Jahr aus. Und damit ist deine Frage beantwortet.
Ja, sehr gut sogar, Jakob. Ich sag's offen ehrlich, bei der einen oder anderen Begegnung bei der Europameisterschaft bin ich tatsächlich eingeschlafen. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Sohn mich tagsüber immer sehr auf Trab hält. Das ist aber eine andere Geschichte. Bei den österreichischen Spielen bin ich nie eingeschlafen. Wie sehr hat Sie die Art und Weise, wie das Team von Ralf Rangnick aufgetreten ist, begeistert?
Ja, absolut begeistert. Aber was mich grundsätzlich am meisten begeistert, das ist einfach die Qualität der Spieler. Also wenn man es jetzt ein bisschen Revue passieren lässt, glaube ich, wenn man die Gruppenspiele hernimmt, es ist ja doch sehr, sehr viel rotiert worden und es sind immer wieder neue Spiele dazu gekommen oder immer wieder eine neue Startelf gewesen und das hat jeder von den Spielern, die wirklich am Platz waren, eigentlich eine richtig gute Leistung gezeigt. Und das ist schon was, wo ich sage, das war schon sehr beeindruckend, auch für mich zu sehen, eben, wenn man jetzt die Linksverteidigerposition hernimmt, mit dem Vene, mit dem Brassi, Innenverteidiger, haben wir ja immer mehrere verschiedene Duos gehabt. Also das war dann schon sehr beeindruckend, da in der Offensive so viel Qualität, wenn du mal dann anschonst, da kommt der nächste Spieler dazu, der wieder Top-Leistung zeigt und das war dann schon sehr beeindruckend und da würde ich sagen, da haben wir, glaube ich, jetzt, wenn man jetzt die ganzen Teams von der Europameisterschaft anschaut, schon eine Mannschaft, die einfach wirklich vom ersten bis zum letzten Kaderspieler sehr ausgeglichen ist und wirklich, Top-Qualitäten an Spielern mitbringt. Und so wie der Marc gesagt hat, eben die ganze Stimmung da natürlich, wir wissen es selber, also ich glaube jetzt bei uns 2016, es ist immer eine richtig gute Stimmung gewesen in der Mannschaft und jetzt ist, glaube ich, die Qualität da wirklich vom ersten bis zum letzten Kaderspieler so hoch, dass egal wer dann wirklich spielt, immer eine gute Leistung gezeigt wird und deswegen ist es auch dementsprechend schade, weil ich glaube, du hättest dann auch wirklich in den nächsten Spielen dann noch einiges erreichen können,
ja. Ja, definitiv. Und Sie haben es angesprochen, EM 2016, dann gab es ja auch die Europameisterschaft 2021. Ist das etwas, was Sie auch als Spieler eben so mitbekommen haben, dass die Breite im Kader eine große Stärke auch war? Ralf Rangnick hat es dann selbst in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, ich war selbst überrascht davon, wie breit und wie gut wir aufgestellt sind. Das war davor nicht immer der Fall.
Absolut, absolut. Und ich finde ja, man muss jetzt mal wir vergessen ja, dass dann noch immer Spieler auch daheim geblieben sind, die eine irrsinnige Qualität haben. Jetzt der David, der ist verletzt, ein Stöger, der in der deutschen Bundesliga eine sehr gute Saison gespielt hat. Also es sind schon sehr viele Spieler, die wirklich sehr, sehr viele oder viele Qualitäten und mitbringen. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, schon eine Phase, wo man sagen kann, okay, da geht es auch dran zu bleiben, weil ich glaube, da kann wirklich sehr viel Gutes und Großes entstehen. Es ist jetzt schon sehr viel im Laufen und es funktioniert ja wirklich sehr gut, aber man kann dann wirklich einmal in Zukunft danach ja über vielleicht ein bisschen mehr sprechen. Ja.
Marc, wie ist deine Einschätzung zur Breite, zur Qualität im Kader, auch im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren?
Ich gehe bei fast allen Dingen mit, was der Janci jetzt gesagt hat. Ganz vorne gehe ich nicht ganz mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wäre, ich weiß jetzt nicht, wie sich der Marco entscheiden wird in den nächsten Wochen, aber wenn der jetzt uns wegfällt, dann haben wir da schon ein Loch, welches wir nicht adäquat 1:1 ersetzen können. Und dann ist es schon so, und ich glaube, das kann man auch bei allem Respekt für die anderen zwei dahinter sagen, ob es jetzt ein Weimann ist oder ein Entrup. Also Gregoritsch hat absolut seine Dienste vollbracht für das Nationalteam, aber bei Entrup und Weimann bleibt der Beweis noch aus. Ich glaube, das kann man sagen, ohne ihnen dies wie soll ich sagen, ich möchte nicht entwürdigen, ja, in Anführungszeichen, um Gottes Willen, aber ein Marko Arnautović ist halt nicht 1:1 zu ersetzen, das muss man halt ganz klar sagen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir da hinten dran schon langsam auch Leute bekommen, die auch ähnlich qualitativ Fähigkeiten mitbringen. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, ich würde mir auch noch wünschen, ans Christkind einen Brief jetzt schon verfassen zu dürfen, dass wir vielleicht auf den Außenbahnen auch schon langsam Spiele entwickeln. Ich glaube, das hat auch Ralf Rangnick das eine oder andere Mal zu Protokoll gegeben, da fehlen schon meiner Meinung nach Spieler, die das 1 gegen 1 und auch eine Geschwindigkeit haben, auflösen können. Das haben wir in diesem Kader aktuell nicht, vielleicht mit Abstrichen, einen guten Tag Mene kann das vielleicht absolvieren, aber ich meine jetzt eher so Spieler wie eben, um jetzt wieder den Vergleich zu 2016 zu ziehen, Marco hat damals auf der Seite gespielt, damals hatten wir diesen Spieler und das brauchst du einfach, wenn du gegen tiefe Blöcke spielst, dann brauchst du einfach auch mal die Variabilität, dass du auf den Außen 1 gegen 1 auflösen kannst, dass irgendwo ein Raum aufgeht. Und wir haben es gestern gesehen, die Türken haben teilweise mit 6 Mann hinten auf einer Linie verteidigt. Wir haben uns schwer getan, da Lösungen zu finden. Ab und zu hat es funktioniert, aber vielleicht auch ein bisschen viel zu selten. Und ich glaube, wenn du dieses Spiel auf den Seiten hast, dann profitieren auch die Spieler vorne drin. Eben ein Gregoritsch, der wird noch sicher länger spielen zum Glück, wird uns noch viel Freude bereiten. Aber wenn Marco ausfällt, dann wird's zach.
Sehr interessante Aspekte, Punkte. Johannes, jetzt haben wir gehört, Marko Arnautović hat nach Spielende gesagt, vielleicht war das sogar mein letztes Spiel für das österreichische Nationalteam. Es gab natürlich auch, im Nachhinein sind wir alle gescheitert, Diskussionen um die Aufstellung. In der Halbzeit hat dann Ralf Rangnick noch einmal adaptiert, hat das System auf ein 4-2-2-2, damit ich es rausbekomme, umgestellt. War das dann auch Thema nach Spielende oder sagt man dann, naja gut, bei den Spielern auch, was brauchen wir jetzt diskutieren im Nachhinein? Wie gesagt, sind wir alle immer schlauer.
Also mit den Spielern haben wir das nach der Partie nicht besprochen. Da war einfach die Enttäuschung viel zu groß, als dass man da dann richtig in taktische Details reingeht. Ich hätte ehrlicherweise mit Alexander Prass gerechnet anstelle von Philipp Mbene, einfach nur, weil er immer Schwung reinbekommen hat in die Mannschaft, als er reingekommen ist oder auch von Beginn weg gespielt hat und weil er eben einen linken Fuß hat. Also der hat schon ein ganz anderes Energielevel, meiner Meinung nach, noch mehr reinbekommen. Und ja, bei Marko Arnautović gilt es abzuwarten. Ich meine, er wird auch nicht jünger, er ist jetzt 35. Die Frage ist, wie lange sein Körper dann auch noch macht. Gab er schon, wobei der, wie oft Marko Arnautović schon quasi sportlich totgesagt wurde in den vergangenen Jahren. Jetzt spielt er noch immer und ist bei Inter Mailand unter Vertrag gewesen oder ist unter Vertrag bei Inter Mailand. Ja, also ein bisschen ein körperliches Wunder dann letztlich schon auch wieder. Wäre natürlich schön, wenn er noch eine Saison irgendwo bei einer guten Station dranhängt und auch im Nationalteam noch nicht die Schuhe an den Nagel hängt.
Jakob Janscher, 35 Jahre, das ist doch kein Alter, oder?
Also ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ums Alter geht bei Marco, sondern einfach so, wie er sich fühlt. Glaube ich, der Marco ist ja ein Typ, der von dem lebt, der sagt, okay, ja, wenn es mir Spaß macht, wenn ich die Energie habe, die Motivation habe, dann wird er weitermachen. Und ich sage das auch bei mir immer, wenn der Kopf das ein bisschen in die richtige Richtung steuert, dann bleibst du auch jung. Und ich kenne Marco jetzt schon sehr, sehr lange und ich weiß ja, dass er ziemlich ein verrückter Vogel ist. Deswegen, also ich glaube vom Kopf her so, vom Gefühl her würde ich sagen, ja, der wird schon noch ein paar Jahre, aber vielleicht ein, zwei Jahre dranhängen. Aber wie gesagt, das ist dann seine Entscheidung. Der Marco hat es vorher gesagt, es gibt viele Spieler, die schon sehr viel jetzt wirklich für das Nationalteam geleistet haben. Und wenn der Marco dann aufhört, dann muss man halt dann richtigerweise schon schauen, dass man danach vielleicht ein gewisses Profil danach entwickelt fürs Nationalteam für die nächsten Jahre, wo man sagt, okay, da hat man dann, jetzt ist mit der Marco aufhören, wird wahrscheinlich der Gregel dann da nochmal einstimmen, wo du dann sagst, hinterher musst du dann halt auch die Spieler dann so entwickeln, dass die dann auch in die Fußstapfen von Marco treten können, ja.
Otto, darf ich da ganz kurz einhaken noch?
Bitte gerne.
Die Stürmer-Thematik haben wir besprochen, aber was der Marc vorher gesagt hat, diese Außenspieler.
Wo vielleicht Alexander Prass, ehemaliger Spieler von Jakob Janste.
weil Marc, du hast da noch ein bisschen ein Defizit aufgemacht. Also ich finde, gerade diese Positionen haben durchaus Entdeckungen gebracht bei dieser Europameisterschaft. Ein Romano Schmidt, der auf dieser Position da zum Einsatz gekommen ist, genauso wie ein Patrick Wimmer. Also die beide in der Nationalmannschaft vor dieser Europameisterschaft noch nicht die großen Rollen eingenommen haben, die sie aber absolut bewiesen haben, meiner Meinung nach. Jetzt frage vielleicht einen, der auch in der Etappe weiter hinten sehr viel im Einsatz gewesen ist. Jakob, wie sieht da diese beiden Spieler dann explizit, also Wimmer und Schmidt, wahrgenommen?
Also absolut interessantes Thema, glaube ich, aber es hängt da ein bisschen der Philosophie zusammen, glaube ich. Also ich glaube, was der Marc so meint, ist eben Beispiel jetzt Holland. Der Marc war selbst in Holland tätig, ich war in Holland tätig und die Holländer sind ja prädestiniert, dass sie immer wieder sehr starke Flügelspieler rausbringen. Also gerade jetzt so Spieler, die Tempo haben, die im 1 gegen 1 sehr gut sind. Und wenn ich das jetzt mit Österreich vergleiche, ich glaube, Österreich ist jetzt wirklich aus der, ja, wenn man das von außen jetzt so betrachtet oder beobachtet, das Prunkstück einfach die Zentrale, wo die Spieler, jetzt viele Spieler aus dem Red Bull-System kommen, gerade gegen den Ball extrem gut sind. Dann natürlich auch im Umschaltspiel mit Ball wieder sehr, sehr gut sind. Das heißt, Es verlagert sich dann auch die Spiel oder die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ein bisschen mehr in die Mitte. Und vergleiche jetzt die Holländer, die natürlich dann dementsprechend immer halt sehr, sehr gute Flügelspieler haben. Zum Beispiel auch die Engländer jetzt mit einem Phil Foden oder einem Saka, die jetzt halt nicht so hinkriegen, aber das ist halt auch so ein prädestinierter Spielstil für Flügelspieler. Das ist einfach eine Philosophiefrage, glaube ich. Aber eben, du hast die Namen mit Wimmer und Romano Schmidt angedeutet. Das sind schon zwei Spieler, die dann halt dementsprechend auch den Unterschied ausmachen können. Gerade über eine 1-1-Situation, wo man dann wirklich sagen kann, gestern vielleicht in den letzten 15 Minuten, wo er einmal auf der Seite drüber geht, dann ein Stangelpass, eine scharfe Reingabe bringt, wo man dann schon wieder für sehr viel Gefahr sorgen könnte, ja.
Ja, und das sind ja dann eben auch diese Spieler, die über die individuelle Qualität verfügen und dann den Unterschied herstellen können. Jetzt haben wir gar nicht über die Spanier gesprochen. Williams und Yamal, das sind dann eben diese Spieler, die dir eine Partie vielleicht hinten raus dann noch gewinnen in diesen 1-gegen-1-Situationen. Und ich glaube, genau das ist dieser Spielertyp, den du ein wenig vermisst.
Ja, ganz genau. Und Schmidt und Wimmer kann man natürlich ins Rennen führen, aber das sind meines Erachtens nach schon Spieler, die auch ein bisschen einen Raum brauchen, um sich entfalten zu können, die durch ihre Geschwindigkeit, durch ihre Dynamik das machen können. Aber solche Spieler, wie es ein Marko Arnautović gewesen ist, ein Nico Williams, ein Sané bei Deutschland, die können auch mal Tempo rausnehmen, steigen mal einen Ball drauf, machen ein paar Übersteiger und dann ziehen sie wieder an. Also Die entscheiden, wann es weitergeht, und sie brauchen jetzt nicht unbedingt, wenn der Raum da ist, dann all-in gehen und gehen ins Laufduell, sondern die können dann auch Momente kreieren, ziehen einmal nach innen, ziehen einmal nach außen, es ist schwer zu verteidigen, solche Spieler, und kannst auch nicht verteidigen, mussten meistens doppeln, und auch da, wenn sie gedoppelt werden, geht eben irgendwo ein Raum auf, und das sehe ich momentan in dieser Mannschaft leider Gottes nicht. Und würde uns natürlich wie jeder guten Mannschaft gut zu Gesicht stehen, aber das ist nun mal die Krux bei der Nationalmannschaft, du kannst ja keine Spieler schnitzen, sondern musst die nehmen, die da sind, und deswegen mein Wunsch eben ans Christkind, dass da vielleicht mittelfristig etwas nachkommt auf den Seiten.
Ja, der Zettel ist geschrieben, schauen wir mal, ob das Christkind dann im Winter gut zu uns ist, beziehungsweise zum österreichischen Nationalteam. Ganz kurz noch zu den Wechseln gestern, der eine oder andere hat dann auch gesagt, naja, Marco Krühl wäre so ein Außenbahnspieler gewesen, sagst du jetzt im Nachhinein, warum hat Ralf Rangnick den nicht ausprobiert? Klar, der hat seine Gründe, der sieht die Spieler jeden Tag im Training. Ist das dann diese Philosophiegeschichte, wie es auch Jakob Janscher gesagt hat, viel durch die Mitte eben in diesem 4-2-2-2-System?
Ja, Grüll würde ich jetzt genauso quasi gleich stark einschätzen wie Wimmer von seinen technischen Fähigkeiten her, auf engstem Raum wirklich Spiele überspielen zu können. Auch da hat er gewisse Defizite, sage ich jetzt mal. Da braucht er auch eher ein bisschen einen Raum dahinter, wo er sich den dann vielleicht vorbeihauen kann und dann durch seine Dynamik vorbeilaufen kann. Aber so richtig ausspielen, wenn es eng ist, da fehlt vielleicht noch ein Stück auf diese absoluten Weltklasse-Spieler. Und dementsprechend ist das, finde ich, auch schwer zu vergleichen. Und eben natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, eine Philosophiefrage.
Ja, Jakob Jantscher, die Wechsel für Sie gestern alles nachvollziehbar. In der Pause dann Alexander Prass eingewechselt, Michael Gregoritsch, zweiter fixer Stürmer vorne, auch natürlich um die Kopfballgefahr zu erhöhen. Sehen Sie da im Nachhinein jetzt irgendeinen Verbesserungsbedarf oder ist es daran nicht gelegen?
Ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt an dem Gang ist, weil der Teamchef jetzt ja auch Gedanken gemacht hat, wie man das Spiel danach dementsprechend drehen kann. Deswegen, wie der Marc richtig gesagt, es ist eine grundsätzliche Philosophiefrage, glaube ich, wie du dann halt da startest und wie du dann vielleicht auch die Spieler hinten raus dann bringen kannst. Und man hat ja gesehen mit dem Gregel, der das Tor gemacht hat, man hat dann schon mehr Präsenz dann auch gehabt, vorne drinnen. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, eben, wenn man vielleicht dann wirklich mit ein bisschen mehr Flügelspiel mit mehr Flanken, dann vielleicht dann die Präsenz in der Mitte dann ein bisschen mehr ausschöpfen könnte, dann wäre es vielleicht dann hinten auch so um einiges gefährlicher geworden, ja.
Darf ich noch was sagen? Was mir gestern im Stadion auch aufgefallen ist, und nochmal, also das haben wir heute, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Glückwunsch an die Türkei fürs Weiterkommen, ne? Also das soll jetzt nicht irgendwie alles so ausarten, dass man sagt, die sind unverdient weitergekommen, aber am Ende des Tages ist eben das auch der Fußball. Aber was mir gestern, was ich sagen wollte, auch richtig aufgefallen ist, und das, glaube ich, haben die Jungs auch in der Gruppenphase auch selber an sich den Anspruch gestellt, es sind eigentlich nahezu keine Weitschüsse gefallen. Wir haben so starke Spieler, die aus der Distanz gute Schüsse abgeben können, ob es ein Sabitzer ist, dann später ein Grilic, wer auch immer. Also wir haben da wirklich viele Jungs in der zweiten Reihe, die auch einen guten Schuss haben. Das wurde gestern fast gar nicht gemacht, dieses Mittel, sondern wenn dann nur probiert, über die Seiten dann am Schluss dann irgendwie zum Erfolg zu kommen. Und das auf diesem Boden gestern, wo es dann angefangen hat zu regnen, wäre vielleicht auch eine gute Sache gewesen. Nochmal, ich möchte jetzt auch nicht da im Nachhinein alles besser wissen, aber im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter. Ne?
Ja, was war noch? Also die fehlende Chancenverwertung, ja, und natürlich dann auch das schlechte Verteidigen bei Standards.
Muss man auch erwähnen. Ja, klar. Das ist definitiv ein Punkt. Und dann haben wir es eigentlich eh schon zusammengefasst. Und natürlich eine große, große Stange Pech. Also das, es ist oft vielleicht unbefriedigend für den einen oder anderen, das dann nur auf das zu reduzieren, aber auch das ist einfach eine Bewertung, die in Fußballspiele einfließen muss, weil gestern war das Glück nicht wirklich auf unserer Seite. Und wir haben es eh schon vorher gesagt, also die Parade da in der, was war das, 92., 93., das war, also es war fast magiehaft, wie er den rausgefischt hat aus der Distanz, so einen Reflex.
Entschuldigung, dass ich jetzt einhake. Ja, du warst selber Stürmer, unglaublich gutes Kopfballspiel gehabt, wahrscheinlich jetzt auch noch immer. Ist es dann nicht doch so, dass man sagen muss, den muss der Baumi machen?
Nein, gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass er wirklich alles richtig gemacht hat. Und wenn du die Slow-Mo anschaust, dann hat er den, ist auch richtig gut in den Ball gekommen. Wenn du vielleicht etwas wieder bekritteln möchtest, dann vielleicht, dass die Flanke nicht scharf genug gewesen ist. Und also, ich möchte der Baumi überhaupt nicht irgendwie was nachsagen, sondern technisch super ausgeführt gegen die Laufrichtung. Er hat auch, glaube ich, nach dem Spiel selber gesagt, er würde es von zehnmal genau wieder gleich machen, weil es eben auch so gehört. Aber das nochmal, aus der Distanz, dass der den da rausfischt, ist für mich unfassbar nach wie vor.
Schließe ich mich der Meinung auch an, ich muss ja hier die Fragen stellen, und draußen gibt es ja sehr viele Besserwisser, habe auch viele Meinungen mitbekommen. Da gebe ich die Frage gleich weiter an den Jakob Jantscher. Ähnliche Analyse wie unser Experte Marc Janko?
Absolut, absolut. Also ich möchte vielleicht nur ansehen, dass halt jetzt, wenn man die ganze Europameisterschaft doch intensiv verfolgt, dass es auch, ja, gerade jetzt gestern, wenn man sagt, okay, Österreich vielleicht der Favorit, aber ich glaube auch speziell diese Europameisterschaft hat bewiesen, dass auch die kleineren Nationen dann immer wieder auch gegen die großen vermeintlichen Favoriten gewinnen können. Und das ist schon, was man, glaube ich, dann auch immer wieder ein bisschen vergisst, die Möglichkeit, dass so wie Österreich jetzt gegen Holland gewinnt, hätte er im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich Minimum unentschieden spielen können. Genauso kann die Türkei an guten Tagen auch gegen Österreich gewinnen. Das heißt, ich glaube, das Niveau von der ganzen Europameisterschaft, da merkt man dann halt schon, dass das dann alles ein bisschen ein bisschen enger zusammenläuft und wenn man dann halt dementsprechend vielleicht einmal nicht so im Rhythmus drin ist, nicht den Flow hat, kann es halt gegen jeden schwer werden. Und deswegen, ich glaube, die Türken, ja, wie wir eh schon gesagt haben, also Österreich war jetzt, glaube ich, über die ganze Partie gesehen einfach ja, dominanter, aber die Türken haben dann auch wirklich sehr, sehr viel gut und wegverteidigt mit sehr viel Energie und das hat man dann auch gemerkt, die haben sich dann so ein bisschen reingepusht in das Spiel und dann ist es immer schwieriger geworden. Deswegen glaube ich einfach, dass das, ja, das Niveau allgemein der Europameisterschaft jetzt schon sehr, sehr zusammengerückt ist und bis auf Spanien, absprechend vielleicht Deutschland, die jetzt ein bisschen überrascht haben, sind alle eigentlich auf einem ziemlich sagen wir, zum gleichen Level, aber halt auf einem Level unterwegs, wo jetzt keiner noch so richtig bis auf Spanien vielleicht heraussticht. Ja,
ja, Georgien sei hier erwähnt, Albanien hat auch eine starke Gruppenphase gespielt, dazu dann noch die Slowenen, die Slowaken. Johannes, du hast ja vieles vor Ort auch mitbekommen, auch was die Stimmungslage betrifft bei den Anhängern, absolute Bereicherungen, also wird ja oft diskutiert, zu viele Länder sind mit dabei, naja, die wären normalerweise gar nicht dabei bei 16 Teams und so weiter und so fort. Bist du d'accord, bist du einverstanden mit der Meinung, Bereicherung, eben auch diese Nationen, was die Europameisterschaft betrifft?
Absolut. Und die Georgier muss man da ganz klar herausstreichen. Die haben gegen die Türken richtig großes Pech gehabt, dass sie da nicht mehr erreichen konnten. Also das war Wahnsinn. Die haben richtig viel Spaß gemacht. Wunderbar gekickt, waren für mich eine der großen Entdeckungen in dieser Europameisterschaft. Und ich gehe da völlig mit, dass es Spaß macht, Nationen plötzlich im Fokus zu sehen, die man sonst vielleicht überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt hätte.
Ja, definitiv. Nationen, die viel Spaß bereitet haben, das führt uns wieder auf die Österreicher zurück. Möchte beim Team von Ralf Rangnick vorerst noch bleiben. Von der Begeisterung her, jetzt habe nicht nur ich mich gefragt, die Franzosen biederen Fußball fast, einschläfernd, Pragmatismus steht im Vordergrund, konservativ. Die Engländer enttäuschen so viele, die großen Nationen. Portugal hat sich unglaublich schwer getan. In dieser Sache, in diesem Hinblick, sind da vielleicht sogar die Österreicher eine der erfrischendsten Mannschaften bei dieser Europameisterschaft gewesen, auch was den Spielstil betrifft.
Ja, würde ich schon mitgehen. Und aber eben auch, was der Johannes richtig gesagt hat, die Georgier, die haben mich auch sehr gepackt und da war sehr viel Leidenschaft dabei und haben mir wirklich ihr Herz am Feld gelassen. Aber auch das, was der Janczyk gesagt hat, ist absolut richtig. Habe ich genauso wahrgenommen, dass eben auch diese vermeintlich kleinere Nationen auch richtig guten, beherzten Fußball gespielt haben, beziehungsweise auch schon körperlich auf einem absoluten Top-Niveau sind. Die können laufen von bis zur Minute 94, 95 und verlieren nicht irgendwo an Energie. Und das ist schon auch beeindruckend gewesen. Ne?
Jakob Janczyk, worauf kommt es denn jetzt an, im Fußball tatsächlich an? Nur auf die Ergebnisse, die Franzosen, ich sage es jetzt sehr frech, ermauern sich dann den EM-Titel, gewinnen im Finale vielleicht durch ein Eigentor mit 1-0. Die Österreicher spielen groß auf, haben Pech, fliegen gegen die Türken raus. Die Georgier, gut, die waren dann am Ende klar unterlegen gegen die Spanier. Was macht denn jetzt den Fußball aus? Ist es dann die Art und Weise, wie eine Mannschaft verliert oder geht es nur ums Gewinnen?
Ja, es ist ein Turnier, also da geht es dann halt schon darum, dass du die Spiele gewinnst, das ist absolut richtig. Ja? Also wenn ich jetzt die Beispiel die Engländer hernehme, also wenn ein Bellingham mit den 90 Minuten draufkommt, dass er dann Fallreaktion macht, also wir haben drüber gesprochen beim ASK Salzburg, also wir hätten wirklich alles erwartet, also wenn ich in diese Situation komme, lasse ich den Ball durch und hoffe, dass hinter mir einer steht und der den vielleicht verwertet, aber ja, das ist dann halt auch wieder die Qualität von einem Jude Bellingham, der dann halt einfach einen Fallrückzieher auspackt und das 1-1 macht. Das heißt, die individuelle Qualität entscheidet dann auch, glaube ich, dann in den K.O.-Phasen dann viele Spiele. Aber nochmal zurückzukehren auf Österreich. Ich glaube einfach, dass Österreich eine Mannschaft ist, die wirklich sehr beeindruckend war für die meisten Leute, weil sie einfach sehr intensiv spielt. Also alle Spieler sind einfach körperlich auf einem sehr hohen Level, sehr viel Intensität, sehr viel Energie mitbringt, dann auch natürlich gepaart auch mit den Spielern, die dann auch die fußballerische Qualität mit und deswegen war es einfach dementsprechend erfrischend, die Österreicher zu sehen, im Gegensatz zu vielleicht vermeintlich besseren Mannschaften mit besseren Einzelspielern. Aber ja, wie gesagt, eben deswegen auch nochmal richtig schade, dass man dann gestern gegen die Türkei ausgeschieden ist.
Ja, Johannes, jetzt hast du gesagt, der Fokus war sehr oft auf das österreichische Nationalteam gerichtet, auch von ausländischen Journalisten. Inwiefern sticht dann schon einer heraus? Ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist, der Teamchef Ralf Rangnick. Sagen dann auch vor allem die deutschen Kollegen, naja, das ist ganz klar das Werk von Ralf Rangnick, oder worauf ist dann eben der Fokus gerichtet, auch von den ausländischen Journalisten?
Ja, du sprichst es eh schon an, Otto. Genau darum ging es dann eigentlich auch. Vor allem, sehr neidische Blicke von englischen Journalisten vor allem, weil es eben Ralf Rangnick geschafft hat, da seine Einheit auf den Platz zu bringen. Und das ist ja bei den Engländern überhaupt nicht der Fall gewesen. Also das war schon sehr interessant zu beobachten, dass ihnen die Spieler eigentlich alle relativ wurscht gewesen sind. Es ging da fast ausschließlich und nur um das, was Ralf Rangnick geschaffen hat mit dieser Nationalmannschaft. Und das war eigentlich, so hat gefühlt jeder seine Geschichten dann auch gesponnen von dieser österreichischen Mannschaft. Und am Ende bleibt er zu sagen, ja, Dominanz ist super, aber ihr habt es schon angesprochen, es ist jetzt Turniermodus und da gewinnen dann meistens oder kommen meistens diese Mannschaften weiter, die dann irgendwie auch Turniererfahrung haben. Das ist für mich schon auch noch so ein Punkt. Österreich war jetzt das zweite Mal in einem Achtelfinale bei einer Europameisterschaft, aber wie es sich anfühlt, in einem Achtelfinale zu gewinnen, dieses Gefühl, oder in einer K.O.-Phase zu gewinnen, dieses Gefühl hat Österreich seit 1954 nicht mehr erfahren. Und von dem her, ja, ist es ein Lernprozess dann irgendwo.
Ja, ist schon eine Weile her, dass es Österreich da weiter geschafft hat. Marc, jetzt habe ich Freunde, die schauen sich dann die EM und die WM an. Leider Österreich das letzte Mal 1998 bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen. Und die sagen dann zu mir, Otto, am Ende ist Österreich jetzt wieder ausgeschieden. So wie das war das letzte Mal bei der EM 2021. Wo war jetzt der große Unterschied? Was bleibt nach dieser Europameisterschaft stehen?
Ja, auch das ist möglicherweise für deine Freunde unbefriedigend zu hören, aber es ist halt schon eine Entwicklung stattgefunden. Das kann man beurteilen, wenn man sich mit dem Sport auseinandersetzt oder auseinandersetzen möchte, dann ist das schon etwas, was für mich zumindest jetzt hängen bleibt und auch ich jetzt auch den Jungs ausrichten möchte, dass man einfach Danke sagt für die geile Zeit jetzt der letzten Jahre. Und das nächste große Event steht dann eh schon wieder vor der Tür mit der Quali für die Weltmeisterschaft. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir ähnliche Leidenschaft auf den Platz bringen mit einem ähnlichen Plan, dass wir auch da wieder uns qualifizieren können, vielleicht erstmals seit Ewigkeiten. Und dementsprechend ist jetzt natürlich heute noch Trauer berechtigt und gut, aber es ist halt, Fußball folgt halt keiner Logik. Ja.
Leider ist das manchmal so, weiß auch Jakob Jantscher. Was bleibt für Sie jetzt stehen nach dieser Europameisterschaft unter Ralf Rangnick? Vor allem Begeisterung?
Begeisterung, ja. Absolute Bereicherung, glaube ich auch, wenn man die Gruppenphase anschaut, dass man dann doch erster geworden ist in einer so schwierigen Gruppe. Ich habe es ja vorher kurz auch gesagt, man muss einfach dranbleiben, auch jetzt für die Zukunft, glaube ich. Der Johannes sagt richtig, vielleicht ein bisschen die Erfahrung, Achtelfinale, wenn ich das Beispiel jetzt Schweiz hernehme, man vergleicht immer Österreich sehr gerne mit Schweiz dann auch ein bisschen und die sind jetzt da drüber gekommen über die Italiener, wenn die Italiener jetzt vielleicht nicht gerade in der besten Form waren oder besten Verfassung waren, aber ja, es heißt dann auch in Zukunft dann eben genau solche Sachen oder solche Spiele dann auch zu gewinnen, dass man dann auch über Achtelfinale drüber kommt. Und da bin ich aber auch sehr zuversichtlich, weil eben, wie der Marc richtig gesagt hat, in den letzten Jahren sie da jetzt sehr, sehr viel getan hat. Also ich glaube allgemein die ganze Stimmung in der österreichischen Nationalmannschaft sehr, sehr positiv ist. Ja, die Spieler, man hat den Eindruck, die kommen auch alle sehr gern. Das war bei uns damals auch immer so. Also das ist ja sehr wichtig, dass die Spieler dann einmal mit vollem Elan zum Team reisen. Und die Qualität ist absolut vorhanden. Und die Spieler werden sehr, wir haben ja sehr viele junge Spieler, die werden sich ständig nach oben entwickeln. Die sind unterwegs in Top-Ligen bei Top-Mannschaften. Das heißt, da erwarten sich die ganzen Österreicher dann auch vielleicht noch einen Schritt nach vorne von der Qualität her. Und dann bin ich ja zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren genau solche Spiele, die dann wirklich eng sind, so wie das gestern, dass wir da dann einmal drüber kommen.
Ja, die Zuversicht bleibt sehr groß, auch wenn es gestern eben die Niederlage gegen die Türkei gegeben hat. Der Fußball folgt eben keiner Logik. Marc, du hast das wunderbar zusammengefasst. Johannes, jetzt vielleicht auch noch die Frage in Bezug auf die Fans. In Österreich heißt es ja sehr oft, es gibt nur Schwarz und Weiß. Die Erwartungshaltung manch eines Fans, war die vielleicht dann auch zu hoch gegriffen? Da hat der eine oder andere sogar schon vom Titel geträumt.
Ja, das geht dann immer recht schnell und ich glaube, das brauche ich dem Jakob und dem Marc nicht erzählen. Die haben das am eigenen Leib miterlebt über die ganzen Jahre, die sie im Nationalteam gewirkt haben. Mir ist es ein bisschen zu schnell gegangen. Es wurde auch von ausländischen Medien sehr viel forciert. Da wurde von Geheimfavorit gesprochen, Begrifflichkeit, mit der ich überhaupt nichts anfangen habe können, zu keinem Zeitpunkt dieser Europameisterschaft. Denn Geheimfavorit, ja, ist lieb, ist schön, aber davon kannst du dir nichts kaufen, genauso wenig wie von Dominanz. Wenn du am Ende die Schnittpartie verlierst oder die K.O.-Partie verlierst, dann ist es super, dass du Geheimfavorit warst, aber du kannst es am Bauch hauen.
Auch sehr schön zusammengefasst, so einfach kannst du manchmal sein. Wir hauen jetzt gar nichts auf den Bauch. Wir schauen ein wenig in die Zukunft. Nations League steht auch an. Der Vertrag von Ralf Rangnick läuft jetzt noch für 2 Jahre, für nach Ende der Qualifikation. Hoffentlich qualifiziert sich das Team dann für die Weltmeisterschaft. Wie wichtig ist es, dass Ralf Rangnick geblieben ist? Also jetzt nicht nur wegen der Europameisterschaft, die Bayern hätten ihn ganz gerne gehabt, sondern auch, dass er eben weiterhin dieses Team entwickeln kann.
Ja, war schon ein unglaublich großes Zeichen, was er da auch in die Mannschaft reingegeben hat mit der Absage an die Bayern. Und ich glaube, auch das hat wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass da noch mehr Zusammenhalt ja auch geschürt worden ist und dass es wirklich von außen betrachtet noch immer nach wie vor eine Liebesbeziehung ist, die noch nicht vor dem Ende steht, sondern die jetzt die Flitterwochen plant.
Ja. Flitterwochen, ja. Der eine oder andere ist ja schon hier verheiratet. Die Flitterwochen waren immer sehr schön, kann ich sagen. Oder einmal habe ich sie erlebt, war sehr schön. Immer. Ich hoffe, eine Frau hat nicht zu.
Alle, die zuhören, Otto wird gerade rot.
Ein freudscher Versprecher. Jakob Jatscher, ich rede jetzt nicht über Ihre Flitterwochen. Ich rede oder beziehungsweise frage Sie, wie wichtig es ist, dass Ralf Rangnick geblieben ist und dass er noch viele Jahre das österreichische Nationalteam betreuen wird.
Ja, wenn wir danach wirklich vom großen FC Bayern sprechen, die ihn ja haben wollten, dann beweist es schon, dass der Ralf Rangnick danach ganz genau weiß, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt, glaube ich, in dieser Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass das auch die Mannschaft dann gespürt hat hinterher. Man hat dann auch von einigen Spielern gehört, ja, wenn man den FC Bayern absagt, dann ist das schon ein großes Zeichen. Und das ist ja das, was dann, glaube ich, auch ein bisschen das Ganze ausmacht im Nationalteam, dass der ganze Staff dann absolut hinter der Mannschaft steht. Das hat man auch bewiesen. Also er vertraut dann ja wirklich nicht nur 11 Spieler, sondern wirklich allen Spielern, die im Kader dabei sind. Und genauso gibt es geben diese Spieler dann wieder zurück. Also ich glaube, das Vertrauen und deswegen läuft das Werk jetzt, glaube ich, auch gerade so gut. Und wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, wenn man dann kontinuierlich so weiterarbeitet, dann wird es uns sicherlich weiterhin große Freude bereiten und dass man dann auch den nächsten Schritt dann wieder geht und auch zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft dabei ist.
Ja, der aktuell leider verletzte Torhüter Alexander Schlager hat auch bei uns im Podcast gemeint, war vor ein paar Tagen bzw. einer Woche mit dabei, hat gemeint, also dieses Selbstvertrauen, das einem Ralf Rangnick gibt und vor allem dieses Vertrauen, was Sie gerade auch erwähnt haben, das ist etwas, was Spieler einfach besser macht. Ist das etwas, was du hörst dich auch sehr viel um, bist in Kontakt mit aktuellen Nationalteamspielern. Ist das etwas, was ich dir auch mitteilen mag? Immer wieder dieses Selbstvertrauen, was einem Ralf Rangnick gibt, auch diese Zusammengehörigkeit?
Ja, also ich glaube, das kann man ganz einfach zusammenfassen. Das wird jedem auch im Berufsleben so gehen. Wenn dein Chef dir sagt, ich baue auf dich und setze dich aber nie ein für diverse Projekte, dann ist das zwar, wie es Johannes richtig gesagt hat, schön und gut, aber das kannst du dann am Bauch klatschen, weil es wird nicht durch Daten untermauert. Du bist, was du tust und nicht das, was du sagst. Und Ralf Rangnick hat das dementsprechend auch hat dann Taten folgen lassen zu dem, was er gesagt hat und dann wird es erst wirklich glaubwürdig und greifbar und auch wirklich echt für jeden Einzelnen und dann folgen sie dir auch und dann haben sie auch den Beweis bekommen, dass es nicht nur leere Worthülsen sind, sondern dass es auch mit dem auch zu rechnen ist und das ist halt etwas, was oft im Fußballgeschäft passiert, aber selten dann auch so in die Realität umgesetzt wird.
Ja, das eine ist das österreichische Nationalteam an sich, Johannes, und wir alle wissen ja, Ralf Rangnick ist jemand, der für nachhaltige Strukturen sorgen kann, was ja auch wichtig natürlich für den ganzen ÖFB ist. Inwiefern wird es da auch in den nächsten Jahren Fortschritte geben? Ist ja bekannt, dass Ralf Rangnick da sehr viel Mitspracherecht hat. Viele sagen auch völlig zu Recht.
Ja, das war ja eine der Grundbedingungen, dass er diesen Job auch macht, dass er so richtig quasi am offenen Herzen des Verbands operieren darf. Da schaltet er sich auch schon ein. Die große Frage wird sein, wie groß dieser ganze Switch dann auch stattfindet. Ich denke, er wird da auch noch intensiver sich irgendwie einbinden in die ganze Nachwuchsförderung oder in die ganze Ausbildungsstruktur. Denn was er ja bei Salzburg definitiv dann durchgesetzt hat oder in dieser Red Bull-Schule, ist einfach eine gewisse Durchgängigkeit von unten bis nach oben. Das heißt, dass in der Akademie einfach von der U15 bis zur zweiten Mannschaft komplett an einem Strang gezogen wird und dort dann der gleiche Fußball praktiziert wird wie auch in der ersten Mannschaft. Das ist ja noch immer bei weitem nicht bei jedem einzelnen Verein so der Fall. Das ist sicher so eine Richtung, wo es hingehen kann. Und dann hat er ja auch noch seinen Perspektivspieler-Lehrgang eingeführt, was ich sehr spannend finde, wo dann einfach junge Spieler eingeladen werden, Spieler eingeladen werden, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick im Fokus stehen. Also das sind alles so Maßnahmen, die über die Dauer dann fruchten werden. Aber das sind alles keine Maßnahmen, die von heute auf morgen dann sofort Ergebnisse abliefern. Also das braucht schon alles Zeit. Und jetzt hat er noch 2 Jahre Vertrag. Bin gespannt. Dann ist er auch schon 67. Wie lange das noch so weitergeht.
Ja, wir hoffen natürlich, dass Ralf Rangnick noch lange Teamchef des österreichischen Nationalteams bleibt, dass die Mannschaft erfolgreichen und vor allem attraktiven Fußball spielt. Und Marc Janko und Jakob Janci haben ja auch beim FC Red Bull Salzburg gespielt. Jakob, ist das so etwas eben, um noch bei diesen Strukturen zu bleiben, auch etwas, was Ralf Rangnick auszeichnet, dass diese Visionen, die er hat und dann eben auch sehr viel Geduld mitbringt?
Absolut. Und ich kann ja ein Beispiel bringen jetzt mit dem Alex Brass, glaube ich. Ich kenne ihn Brassi sehr, sehr gut und habe ja doch einige Jahre mit ihm zusammengespielt. Und da war er ja eigentlich zentraler Mittelfeldspieler. Und man hat immer wieder gehört vom Ralf Rangnick, der kann auch die Linksverteidigerposition sehr gut spielen. Und wenn man das jetzt dann gesehen hat, okay, wenn man dann auch wirklich auf europäischem Top-Niveau so liefert als Linksverteidiger, wo man dann immer so über Spieler, ich weiß nicht, wie das ist, eigentlich vielleicht ein bisschen offensiver im Mittelfeld beheimatet ist und auf einmal links hinten spielt, dann ist es immer ein bisschen anders. Aber das sind dann halt schon, glaube ich, so Strukturen, wo man dann halt eben dementsprechend eine gewisse Idee, Philosophie oder ein Profil entwickeln kann, wo man sagt, okay, da sieht der Ralf Rangnick halt den Alexander Brass mehr als Linksverteidiger. Und so wie er es jetzt gespielt hat, kann man sich vorstellen, in Zukunft perfekte Position. Und auch jetzt, wenn er dann einen Wechsel machen wird, der Brassi vielleicht, dann weiß man auch dort, okay.
Dürfen Sie uns da was verraten? In diesem Sommer.
Selbst wenn ich etwas wüsste, ich weiß nicht, ich bin zwar viel mit dem in Kontakt, aber es könnte natürlich passieren, dass er was tut, das glaube ich schon. Ja. Hat einfach jetzt bewiesen auf Top-Niveau, dass er die Position auch spielen kann. Und das ist genau das, was der Marc gesagt hat. Man muss dann dementsprechend Spieler so entwickeln, dass man dann auch für das System auch die richtigen Spieler hat. Und da gehört da zum Beispiel jetzt auch wieder ein richtiger Neuner, Stürmer, dann eben vielleicht Flügelspieler, dann auch eben der offensive Außenverteidiger. Und das, glaube ich, kann man dann durch die richtigen Strukturen dann sicherlich schaffen. Und ich habe es ja genauso jetzt auch bei Sturm mitbekommen. Da ist es ja in den letzten 4, 5 Jahren genauso gegangen.
Marc, sehen Sie, beziehungsweise siehst du dich, darf ich jetzt, siehst du auf der Linksverteidigerposition jetzt Alexander Brass in der Pole-Position, auch was die Zukunft bringt? Jakob Jansch hat es gesagt, er ist eigentlich unter Anführungszeichen gelernter Mittelfeldspieler. Wird es da jetzt den Wechsel geben, auch was die fixe Position betrifft?
Also ich finde, er hat sehr gut gemacht, ja. Ich würde jetzt aber auch jetzt nicht den Wehner abschreiben, weil der hat es, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht jetzt beim letzten Spiel jetzt nicht seinen allerbesten Tag gehabt, aber davor eigentlich sehr, sehr lang, sehr, sehr konstant seine Leistungen abgerufen und auch sehr, sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Das heißt, auch da haben wir jetzt 2 Optionen und entscheidet halt oft vielleicht auch mal die persönliche Verfassung, die Formkurve, die physische Kompetenz und dementsprechend sind wir da auch wieder jetzt gut gebettet, ja.
Also, der Zettel an das Christkind ist geschrieben, trotzdem athletische Außenbahnspieler, offensiv denkend, 1-gegen-1-Situationen etc. haben wir jetzt alles, glaube ich, besprochen. Und ja, so schade wie es ist, das österreichische Nationalteam ist nicht mehr bei der Europameisterschaft dabei. Und dann, glaube ich, schließen wir dieses Kapitel jetzt einmal vor. Also ich habe gesagt, Nations League steht an, da geht es gegen die Norweger, Kasachstan und Slowenien, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sind wir natürlich auch gespannt und dann wäre es natürlich auch hilfreich, wenn Österreich in Topf 1 bleiben würde für die WM. Aktuell sind wir ja in Topf 1 und das wäre natürlich dann auch wichtig, dass das in Zukunft so ist, damit es eine gute Auslosung gibt und dann hoffentlich Das nächste Mal bei der Weltmeisterschaft geht es dann ab bis ins Viertelfinale mindestens, würde ich sagen. Und dann sprechen wir aber trotzdem noch über die anstehenden Viertelfinalbegegnungen bei der Europameisterschaft. Jakob Jancher und Marc Janko verbindet nicht nur, dass sie in den Niederlanden gespielt haben, beziehungsweise in Holland, sondern auch in der Schweiz. Was machen die Schweizer alles richtig? Machen die überhaupt Fehler? Das ist blöd gefragt.
Ja, ist schwer, Fehler zu finden, wenn du es schaffst, dich so oft für K.O.-Runden zu qualifizieren, aber vor allen Dingen auch für WM-Endrunden. Also die Schweizer, und das habe ich jetzt unlängst, ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt habe, aber ich bin schon der Meinung, dass die Schweizer uns, was die Entwicklung als Gesamtverband betrachtet, schon uns noch einiges voraus haben. Die sind, bei denen ist es mittlerweile selbstverständlich, dass sie sich für Endrunden qualifizieren, ob es jetzt Europameisterschaften sind oder Weltmeisterschaften. Und es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass sie die Gruppenphase überstehen mittlerweile. Und Statistik habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die waren jetzt fast bei jeder Endrunde die letzten 5 Male in der K.O.-Phase und sind jetzt ins Viertelfinale gekommen bei dieser Europameisterschaft. Und das ist halt etwas, was auch von der Größe des Landes irgendwo vergleichbar ist, weil wir immer als Österreicher jahrelang nicht mehr nach Deutschland geschielt haben. Aber das kannst du eigentlich vergessen, das ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Sondern wir sollten uns vielleicht auch da ein Beispiel nehmen. Und das, was der Johannes gesagt hat, diese Mannschaft oder dieser Verband hat eben auch schon diese Turniererfahrung in der Mannschaft drinnen oder im Verband drinnen. Und da sind wir jetzt drauf und dran, da uns dran zu heften. Und ich hoffe, dass wir mittelfristig auch so Erfolge erzielen können wie die Schweizer.
Jakob, hat die Schweiz Österreich gegenüber noch einen Vorteil? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, der Marc hat es absolut richtig gesagt jetzt. Also wenn man jetzt die Nationalmannschaft hernimmt, mit der Turniererfahrung, dann auch in K.O. spielen, sind sie sich vielleicht ein bisschen noch voraus. Aber ich möchte jetzt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel die österreichische Liga hernehme, und wird ja auch oft verglichen mit der Schweizer Liga, und das ist jetzt gerade das große Thema zum Nationalteam, aber ich nehme doch einige Spieler jetzt, die auch in Österreich tätig sind, glaube ich schon, dass der österreichische Fußball bzw. auch die österreichische Liga da jetzt im Gegensatz zur Schweizer Liga dann schon einen riesigen Step nach vorne gemacht hat. Und das beweist ja auch eben, dass es gewisse Spieler gibt im Nationalteam von Österreich, die dann auch dementsprechend, wenn sie spielen, gute Leistungen zahlen. Und da müssen wir dranbleiben. Einfach dranbleiben. Das mit Erfahrung, wie der Johannes richtig gesagt hat, das kommt dann auch. Wenn man dann einmal wirklich auch drüber kommt, das Gefühl auch entwickelt, okay, in der K.O.-Phase ein Spiel zu gewinnen, das setzt dann auch vielleicht wieder neue Kräfte frei, das gibt dann wieder neue Selbstvertrauen, und da hast du einfach in Zukunft Gas zu geben, und dann haben wir ja alle gesagt, da sind wir absolut zuversichtlich, dass das dann auch so kommen wird.
Absolut. Johannes, die Schweiz, was ist noch möglich bei dieser Europameisterschaft?
Also ein Schweizer Freund hat mir nach der Gruppenphase geschrieben und im Halbfinale dann Alpen-Derby. Das habe ich absolut unterschrieben zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber für die Schweiz ist meiner Meinung nach ja, das Viertelfinale keine unüberwindbare Hürde, sagen wir es mal so.
Und das, obwohl es gegen deine Engländer geht?
Naja, also England hat sich in dieser Europameisterschaft noch nicht einmal ansatzweise mit rumbekleckert. Die Frage wird jetzt sein, ob die jetzt tatsächlich noch in einen Turniermodus kommen können oder ob es weiterhin Southgate Ball gibt, der ja die Öffentlichkeit in England fast schon erzürnt, weil er die Kicker einfach nicht von der Leine lässt. Und die Schweizer, und das ist ja schon auch gewissermaßen eine Parallele zum österreichischen Nationalteam, die sind auch eine Einheit. Die haben da den Häuptling Schacker in der Mitte, der die Mannschaft wirklich komplett zusammenhält. Dann haben sie mit vorn Ndoye, der mit seinem Speed alle vor große Probleme stellt. Also da läuft wenig falsch bei den Schweizern. Und wenn du so organisiert und so kontrolliert bist, dann spricht aus meiner Sicht jetzt nicht allzu viel dagegen, gegen die Engländer drüber zu kommen.
Marc, sind die Schweizer gerade der Favorit gegen die Engländer für dich?
Also wenn man sich die letzten Spiele angeschaut hat, dann muss man das fast meinen. Ja. Vom Namen her natürlich nicht und auch von der individuellen Klasse, die Engländer am Spielfeldbogen haben, ist es natürlich so, dass die Schweizer nicht Favorit sind. Aber eben, das haben wir jetzt heute auch schon hinlänglich diskutiert, dass bei so einer Endrunde nicht immer nur die Qualität zählt, sondern eben auch Zusammenhalt, wie hast du performt das Team, wie ist die Harmonie möglicherweise in der Mannschaft, und da stehen natürlich sämtliche Zeichen bei den Engländern auf Rot, weil das ist bisher sehr, sehr überschaubar und viel, viel zu wenig, was diese Mannschaft, und da sind sich alle einig, eigentlich in sich hätte.
Ja, Jakob, sehen Sie die Engländer als Außenseiter gegen die Schweiz? Oder ist das jetzt so ein Moment, der kippen kann zugunsten der Engländer in der Nachspielzeit? Dieses unglaubliche Tor, dieses Wichtige von Jude Bellingham, kann das der Mannschaft jetzt Auftrieb geben? Und weil wir gehört haben, Gareth Southgate, machen es sich dann nicht am Ende doch die Spieler selber auf dem Platz aus? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
Kann natürlich jetzt Kräfte freisetzen, das ist schon wichtig, mit dem Last-Minute-Treffer von Bellingham für die Verlängerung, aber K.O.-Phase, da, wie der Marc richtig gesagt hat, da kann vieles passieren. Jetzt vom Gezeigten würde ich jetzt auch die Schweiz als Favorit sehen, aber es ist ja wirklich spannend, eben die großen Nationen zu sehen, wie sie die dann wirklich in den nächsten Spielen machen. Die Franzosen waren ja jetzt noch nicht so überragend, aber ich nehme dann schon an, dass sie dann hinten raus auch die großen Nationen dann so in Form spielen, dass dann auch zum Schluss hin dann die besten Mannschaften dann auch im Halbfinale stehen werden. Ja.
Das heißt, Sie rechnen. Ja, bitte, Johannes.
Ja, das ist ein guter Punkt, den der Jakob gerade gemacht hat. Die großen Nationen, die müssen jetzt gar nicht so arg begeistern, weil wenn ich zurückdenke, was war denn das letzte Team, das einen internationalen Titel mit begeisterndem Fußball gewonnen hat? Also mir fällt da jetzt ehrlicherweise Deutschland 2014 ein. 2016 waren es die Portugiesen. Das war ein Gemauere bis zum Finale hindurch. Die haben über 90 Minuten keine einzige Partie gewonnen. Dann war es 2018 Frankreich. Auch keine großartige, natürlich eine gute Leistung, aber kein aufregender Fußball. Dann war es 2021 Italien. Also das war alles außer aufregender Fußball und Argentinien, ehrlicherweise der WM-Titel, das war jetzt auch, tja, ich weiß, Messi, jetzt muss ich vorsichtig sein, die Messi-Jünger gehen vielleicht gleich auf mich los, aber das war auch kein wahnsinnig aufregender Fußball, das war alles wahnsinnig pragmatisch. Das heißt, wenn du im Turnier, und das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal besprochen, etwas reißen willst, dann ist es am Ende völlig wurscht, ob der Fußball ansehnlich ist. Es zählt einfach, gewinnst du die Partie, kommst du drüber über deine Gegner, oder gewinnst du nichts? Wenn du nur aufregend spielst, ja, dann bleibt eine schöne Erinnerung, aber am Ende hast du nichts in der Hand.
Aber Johannes, du gehst schon mit, wenn du sagst, das letzte WM-Finale war das beste Finalspiel aller Zeiten, zu unseren Lebzeiten, was wir zumindest miterlebt haben, oder?
Ja, es war definitiv das spektakulärste, ja, ja. Also, aber ich meine jetzt so im Turnierverlauf. Okay. Das meine ich viel mehr.
Deine Frage wäre Spanien, oder?
Oder? Die würde ich jetzt zum Beispiel, genau, also so wie der Johannes jetzt richtig gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke an die Ära der Spanier 2008, Europameister, dann hinterher Weltmeister, das war schon eine Ära, die halt ja, die Spanier zu dieser Zeit geprägt haben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo wir selber gegen einer gespielt haben. Also,
früher haben wir nicht den Ball gesehen, Jansch, ja? Das andere Gegentor. Aber du hast das Tor geschossen, Jansch, oder? Stimmt das?
Wie war die Niederlage 1-5?
Na, wir sind 1-0 in Führung gegangen. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Der Janschi macht es 1-0 und dann sind wir nur mal nachgelaufen.
Genau, aber genau so würde ich sagen, also wenn die Spanier jetzt auch, wenn man jetzt auch die Qualität der Spanier anschaut, eben die Spieler, die da nachkommen, ob das jetzt die zwei Flügelspieler sind, die sind ja einmal der 16 Jahre alt, also da kommt halt auch sehr viel nach. Wo ich dann glaube, die könnten dann auch über Jahre hinweg jetzt dann schon wieder was prägen, wo man sagt, okay, das ist jetzt gerade am Anfang, aber kann dann wirklich ja in den nächsten Jahren wieder ja, zu einer großen Mannschaft führen. Ja.
Und die Spanier haben Rodri. Johannes, sind die Spanier auch so in Deutschland jetzt bei den Fans der ganz große Favorit? Oder sagen schon viele Einheimische, halt, Moment, gegen die Spanier gewinnt Deutschland?
Also über das darfst du mit Deutschen nicht sprechen, das ist auch klar. Die sind jetzt natürlich alle... Ja, die sind schon, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber mit denen ich gesprochen habe, die sind schon einigermaßen angezündet von dieser Europameisterschaft bislang, wobei ich ganz ehrlicherweise sagen muss, also die großen Challenges hat Deutschland noch nicht gespürt. In meiner Erinnerung sind sie gegen die Schweiz ziemlich geschwommen und das Achtelfinale dann gegen Dänemark war jetzt auch nicht so ja, überragend. Aber die Spanier würde ich auch da ganz vorne reinschmeißen. Absolut.
Marc, der große Showdown, das vorweggenommene Finale für viele, auch für dich. Spanien im Viertelfinale gegen den Gastgeber, gegen Deutschland?
Auf jeden Fall. Spanien war einer meiner Top-Favoriten, aber natürlich auch Frankreich. Ich meine, da braucht man jetzt kein Experte sein, dass man vor diesem Turnier diese zwei Mannschaften nennen musste. Und die Spanier sind ihren Anspruch gerecht geworden, auch den Erwartungen gerecht geworden, Franzosen natürlich nicht. Und die Deutschen, wie es Johannes sagt, bleiben jetzt auch noch ein bisschen den Beweis schuldig, dass sie eben auch gegen richtig gute Mannschaften ihren Mann stehen. Gegen die Schweiz war es sehr überschaubar.
Schließe ich mich an, war überschaubar. Die Spanier sind übrigens die einzige Mannschaft, die alle Spiele gewonnen hat bei dieser Europameisterschaft. Spricht das auch dafür, Jakob, dass die Spanier sich den Titel holen oder wird es dann eben schwierig gegen die Deutschen als Gastgeber mit dieser Euphorie auch?
Ja, selbstverdammt werden sicher auch, wenn sie das gewonnen haben, ist klar. Aber es ist natürlich schon ein sehr richtungsweisendes Spiel, glaube ich. Also jetzt, wenn die Spanier weiterkommen, würde jeder sagen, ja, die Spanier sind eh super drauf. Und wenn die Deutschen dann wieder gewinnen, die Spanier, werden dann alle wieder sagen, okay, ja, jetzt können wir Deutschland ganz vorne einreihen. Also das heißt, das ist dann schon eine richtungsweisende Partie, ja.
Und die Rolle der Franzosen, wie sehen Sie die? Da geht es ja immerhin gegen Portugal. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Cristiano Ronaldo. Wie konnten wir nur? Das ist ja fast schon Majestätsbeleidigung. Wie sehen Sie die Portugiesen? Jetzt ganz ehrlich die Frage an Sie auch gerichtet. Nervt Sie das manchmal? Würde Sie das als Mitspieler nerven? Er muss jeden Freistoß schießen. Da gibt es immerhin einen Bruno Fernandes oder ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Wäre das etwas, wo Sie sagen, jetzt reicht's einmal?
Sicher genervt. JJ hätte sicher genervt, wenn es einen Spieler gegeben hätte in seiner Mannschaft, der immer die Freistöße hinweggenommen hätte.
Ja, wenn er mal mit dem Cristiano zusammengespielt hätte, dann hätte es mich nicht genervt. Also von dem her nicht. Aber es kommt ja immer darauf an, was du dann halt an Spielermaterial in der Mannschaft hast, weil du musst dir dann das auch lobbyen, du musst dir das Beste auch für die Mannschaft außernehmen. Und wenn dann halt einer besser schießen sollte als der Cristiano Ronaldo, es war jetzt nicht so großartig beim letzten Spiel, dann sollte auch der schießen. Das ist ganz normal. Das ist auch so, glaube ich, oder sollte im Fußball so sein. Das ist genauso bei Elfmeterschützen. Deswegen. Aber ja, also ich bin gespannt auf die Partie. Wie der Marc richtig gesagt hat, dass die Franzosen jetzt vor dem Turnier auch absoluter Top-Favorit. Und das wird sie jetzt auch weisen, wie sie jetzt da über Portugal oder wie das Spiel dann ausgeht. Wie es dann im weiteren Turnierverlauf dann auch weitergeht. Ja,
wird hochinteressant. Marc, wie siehst du die Rolle von Cristiano Ronaldo?
Also ich habe das Spiel natürlich auch gesehen und mich hat es tatsächlich genervt. Und man hatte das Gefühl, da ging es nicht darum, dass die Portugiesen das Spiel gewinnen, sondern dass er endlich sein Tor schießt und dass dann er endlich einmal der älteste EM-Torschütze ist. Ich habe mir gedacht, das wäre eine richtig coole Treppenwitz, wenn der Pepe dann nach ihm noch ein Tor schießt, weil der ist noch 2 Jahre älter, ist, ja. Aber auch da wieder, bei allergrößtem Respekt vor seiner Lebensleistung, auch wie er momentan sich jetzt noch fit hält, alles gut. Aber es ist am Ende des Tages ein Teamsport und da geht es mir ein bisschen zu sehr, auch von seinem Gebärden am Feld her. Und das ist schon richtig gesagt, der hat ja alle Freistöße im Umkreis von 35 Meter geschossen. Hat er genommen und das, wenn man sich die Statistik auch angeschaut, ich habe nach dem Spiel eine gelesen, ich glaube 54 Freistöße und ein Tor hat er geschossen in den letzten 54 Freistößen. Also da muss man schon auch mal die Frage stellen, um was geht es jetzt eigentlich? Geht es jetzt um die Mannschaft oder geht es jetzt um deine persönliche Ego-Trophäensammlung? Also das hat mir ein bisschen genervt, ja, aber Portugal muss das natürlich selber entscheiden, wie sie es handhaben. Und es ist natürlich auch schwer, wenn du in der Mannschaft so einen Superstar drinnen hast, dass du dem sagst, du, euer Mann, geh jetzt mal auf Zeiten, jetzt schieß ich, weil der hat halt alles gewonnen im Weltfußball und ist halt einer der besten Spieler aller Zeiten, aber ich habe mich jetzt genervt, ja.
Johannes, wie siehst du die Rolle von Ronaldo bei Portugal? Steht er vielleicht dann sogar noch dem Titelgewinn am Ende im Wege? Oder ist das jetzt schon?
Ich stelle eine steile These auf. Ich sage, Cristiano Ronaldo, bei allem, was er erreicht hat, aber er wird nächstes Jahr 40, ist ein Offensivspieler, der Zeit seines Lebens. Aber der hat Zeit seines Lebens vom Speed gelebt und jetzt ist einfach der Punkt gekommen, wo Cristiano Ronaldo mit dem, was er darstellen möchte, was er spielen möchte, eine Spitzenmannschaft, die Portugal ist, eine Klasse schlechter macht.
Klare Aussage. Und dann haben wir über eine Paarung noch nicht gesprochen. Niederlande jetzt gegen den Besieger des österreichischen Nationalteams, gegen die Türkei. Marc, wie siehst du da die Rollenverteilung? Ich glaube, da gehen alle mit, die sagen, die Niederlande schaffen es fix ins Halbfinale.
Ja, weil sie eben auf den Außenbahnen Spieler haben, die es 1-gegen-1 lösen können auf engstem Raum, weil das wieder ähnliche Spiel werden wie gegen die Österreicher. Die werden sich hinten reinstellen und sollten sie nicht durch Standardsituationen zum Erfolg kommen, die Türken, dann werden sie Riesenprobleme haben.
Jakob, Sie waren ja auch in den Niederlanden tätig. Drücken Sie da vielleicht auch der Nation die Daumen? Nicht jetzt, weil die Türkei gegen Österreich gewonnen hat, um Gottes Willen. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen, beziehungsweise das soll nicht der Grund sein. Aber ist das etwas, wo man sich dann schon auch ein wenig verbunden fühlt und sagt, naja, in den Niederlanden, da war ich eine Zeit lang zu Hause, denen drücke ich jetzt die Daumen?
Also dadurch, dass meine Frau gebürtige Rumänin ist, das heißt, ich war dann eher mehr auf der Rumänien-Seite, aber man hat dann gestern gesehen, Rumänien hat ja einen guten Eindruck hinterlassen und Holland ist dann sehr souverän drüber gekommen mit 3-0. Eben auch mit Spielern, wie der Marc gerade erwähnt hat, Gakpo oder Malen, die über den Flügel kommen, die das Spiel dann entschieden haben. Deswegen glaube ich dann schon, dass Holland da jetzt in dem Spiel der absolute Favorit ist und das auch souverän, glaube ich, gewinnen wird. Aber so ist der Fußball, man weiß nie.
Es gibt... Glück gehört auch dazu. Halbfinale. Marc, deine Tipps? Schweiz tatsächlich?
Ich glaube Schweiz, ja.
Niederlande,
ja.
Und dann auf der anderen Seite? Frankreich?
Auf der anderen Seite Frankreich und Spanien, ne?
Jakob, gehen Sie da mit den Tipps Ihres ehemaligen Mitspielers?
Also ich gehe dann wirklich mit den Top-Nationen. Also ich sage England, Spanien, Holland und was haben wir noch?
Frankreich und Portugal.
Genau, Frankreich.
So, Johannes, du darfst das Ganze jetzt dann komplettieren. Mit deinen Tipps.
Ja, ich bin beim Jakob.
Also die großen Nationen. Aber wir zählen, ich bin bei Marc, ich sage es offen ehrlich, weil ich zähle die Schweiz auch schon zu einer großen Fußballnation dazu.
Okay.
Ja, ja. Eine gewagte Aussage zum Schluss des heutigen Podcasts. Aber ja, wir sind leider am Ende angelangt. Ich hätte noch. Ich hätte noch Stunden mit euch weitergeredet. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast, Jakob Janscher. Alles Gute natürlich an Sie in Liga 2 mit dem ASK Voitsberg. Werden wir auch im Auge behalten. Was ist da die Vorgabe an Toren? Gibt's da eine? Haben Sie da schon was versprochen? Ja.
Ja, gibt's. Es gibt eine interne Wette schon mit einem Altbekannten, ja. Aber mal schauen, jetzt für mich persönlich muss ich mal ein bisschen schauen, oder wir werden jetzt auch das einmal genauer dann ausmachen, wo ich dann wirklich spielen werde, weil ich habe jetzt einmal Stürmer gespielt, ich habe dann auf der 8 gespielt. Also je nachdem, wo ich dann auch spielen werde, werde ich mir dann auch persönlich ein bisschen ein Ziel setzen können oder ein Ziel setzen und dann werden wir schauen, was dann am Ende raufkommt. Weil ich freue mich, dass das jetzt auch funktioniert. Da ist es sehr engagierter Verein, der wirklich jetzt in den letzten Monaten sehr viel professionelle Strukturen geschafft hat und das ist eine ganz coole Sache für mich, weil ich glaube einfach, dass beide Seiten dann auch gegenseitig wirklich richtig profitieren können.
Ja, und ich glaube, nach 39 Jahren wieder in die zweite Liga zurückgekehrt und weil Sie gesagt haben, werden wir sehen, wo ich dann eben spielen werde, als Libero wird es dann nicht der Fall sein.
Ja, man sagt ja immer, je älter man ist, desto weiter nach hinten geht es dann, genau. aber...
Ach, da reicht dann.
Das, ja, also viel weiter hinten würde ich mich jetzt persönlich nicht einsetzen.
Und natürlich Ikone von Sturm Graz, Sie dürfen sich auch Doublesieger nennen, waren ja in der Bundesliga vergangene Saison im Einsatz, naja, finde ich, kann man schon sagen, dadurch auch Cup geholt, Sturm Graz. Sie drücken weiter natürlich Ihrem Verein, Herzensclub, die Daumen. Wie sehr freuen Sie sich dann auch schon auf die steirischen Derbys? Der GRK ist zurück, wenn wir schon beim Thema Rückkehrer sind.
Ja, interessant. Glaube ich jetzt für Steiermark, für Graz was Großes, wenn es wirklich auf sportlicher Ebene für Schlagzeilen sorgt. Das war ja beim letzten Derby ein bisschen hinten dran. Deswegen hoffen wir, dass das dementsprechend funktioniert. Aber freut mich vor allem als Fan dann wahrscheinlich dabei zu sein, dann auch diese Stimmung dann auch mitzuerleben. Das ist sicherlich auch für mich was Neues und was ganz Besonderes, wenn man dann auch in der Kurve steht und ein Derby einmal miterlebt.
Ja. Ja, Marc, wir freuen uns ja, gute EM, da wird jetzt noch gespielt eine Zeit lang, Finale gibt es dann am 14. Juli. Wir freuen uns aber auch schon, wenn es dann wieder Anfang August bei der Bundesliga, Admiral-Bundesliga in Österreich weitergeht. Freust du dich auch schon sehr dann eben auch, dass der GRK wieder zurück ist und auf die steirischen Derbys? Wird sicher etwas ganz Spezielles, wenn wir schon bei diesem Thema gerade sind.
Ich freue mich auf alles, Otto. Auf die EM, auf die beginnende Bundesliga-Saison, auf die Champions League, natürlich bei Sky. Aber ich freue mich dazwischen auch auf Urlaub.
Ja, Urlaub haben wir uns dann auch irgendwann verdient. Ich war ja schon, damit ich dann immer hier bin beim Podcast. Macht aber auch sehr viel Spaß. Marc, das ist perfekt zusammengefasst. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Da ist man ja bei Sky ganz gut aufgehoben, auch nächste Saison. 1500 Spiele. Ich habe jedes einzelne abgezählt. Und ich habe auch gesagt, wer sich alle 1500 Spiele ansieht und mir das beweisen kann, dem gebe ich ein Eis aus.
Also wow, das ist spendabel.
Ja, schon, ne? Habe ich mich nicht lumpen lassen. Und jetzt bedanke ich mich da tatsächlich abschließend bei unserem heutigen Gast, Jakob Janschel. Alles Gute, wie gesagt, an Sie und Ihren neuen Verein, den ASK Wolfsberg. Marc, vielen Dank an dich fürs Dabeisein. Gerne. Extra eingeflogen. Sehr viel Spaß gemacht. Und Johannes, weiterhin eine gute Reise mit dem Auto, beziehungsweise ich glaube, für dich geht es dann jetzt gleich ab in den Flieger und dann zurück nach Österreich.
Ja, wir sind tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Otto, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Vielen Dank an euch fürs heutige Dabeisein. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei Ihnen, werte Zuseherinnen bzw. Zuseher oder Zuhörerinnen oder Zuhörer. Das war's für heute von der Audiobeweis Spezial. Aber keine Sorge, es geht weiter. Wir melden uns dann wieder nach den Viertelfinalbegegnungen. Bis dahin, machen Sie es gut und verbringen Sie eine gute Zeit.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.